Heute gibt's drei neue Filme im Kinocast zu besprechen, nämlich The Forest wird von Kate besprochen, der war in der Sneak Preview. Die Luise ist heute auch mit dabei, sie war bei einer Filmpremiere, nämlich von Gänsehaut in Berlin. Und ich habe auch einen Film gesehen, nämlich Bridge of Spies, Oscar nominiert, und ich werde euch erzählen, ob der sich lohnt oder nicht. Bis gleich.
Kinocast.
Herzlich willkommen hier an meine beiden weiblichen Gäste, und ich begrüße zuerst mal diejenige, die weiter weg entfernt ist. Hallo Luise.
Yes, hallo.
Und auch hallo Kate.
Hallo.
Das ist wieder was, ich hier mit zwei Mädels, das kann was werden. Bin schon ganz aufgeregt hier, bin schon ganz rot, gut, dass mich keiner sieht. Wir werden mal anfangen mit der Sneak Preview erstmal der vergangenen Woche, in der ich auch nicht war, aber zum Glück ist ja die Kate da gewesen für uns, die hat sich diese Kugel eingefangen, oder vielleicht war es ja gut, man weiß es nicht. Kate, was gab's da?
Es gab The Forest mit der hübschen Natalie Dormer.
Forrest Gump?
Nee, der Wald, der Forest. der mit den Bäumen und so.
Ja, ja, also, ist bekannt.
Ja. Nein, wir hatten The Forest, zählte als Horrorfilm. Ich würde es eher als Thriller bezeichnen. Es geht in groben Zügen um zwei Mädchen, Zwillingsschwestern, Sarah und Jess, beide verkörpert von Natalie Dormer, die dieses Zwillingsding haben. Also wenn die eine Verletzung hat, dann spürt es die andere. Ja, also die haben so ein Zwillingsdraht zueinander. Und so ist auch Sarah relativ schnell alarmiert, als sie nachts erfährt, dass irgendwas nicht stimmt. Also sie träumt von ihrer Schwester, die Probleme hat. Und findet dann relativ schnell auch raus, dass Jess in Japan bei ihrem Job, die ist dort Lehrerin, in einen mysteriösen Wald freiwillig hineingegangen ist. Der Wald ist dort bekannt als Selbstmörderwald. Also du gehst dahin und dann kommst du nicht wieder. So ist das der Gedanke dabei. Und da sie sich das nicht vorstellen kann, reist sie natürlich nach Japan, um ihre Schwester zu finden. Trifft dort wiederum auf einen Weggefährten, der ihr dann versucht auch zu helfen und sich in dem Wald auch zurechtzufinden. Ja.
Ach, die Natalie Dormer, die von Game of Thrones, sehe ich
ja
gerade.
Marjorie.
Ach, na eben.
Hat
ja
auch bei Hunger Games mitgespielt. Beziehungsweise Mockingjay.
Genau.
Panem. Ja. Der Film ist, finde ich, sehr gut erzählt. Der Anfang beginnt sozusagen aus zwei Perspektiven. Wir haben einmal die Sarah, die schon in Tokio, in Tokio ist, und dann immer rückblenden, wie es dazu gekommen ist, dass sie denn dort jetzt ist. Ne? Also so eigentlich so zwei Timelines, die zusammenlaufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann eben sich entschließt, in den Wald zu gehen, um ihre Schwester zu finden. Es gibt einige doch recht gute Schockmomente, aber das sind auch nur wenige. Deswegen ist es für mich jetzt kein Horrorfilm. Es ist eher so Thriller, ja, mit was ist passiert, mystisch und bisschen gruselig und den Weg nachvollziehen, die Schwester gemacht hat, und die ganze Hintergrundgeschichte zu dem Wald. Und das macht es eher zu einem ziemlich gut erzählten Thriller, finde ich.
Hat das so japanische Elemente? Wir hatten ja manchmal so japanische Horrorfilme, die waren ja doch auf ihre eigene Weise ziemlich drastisch gruselig. So, ich sage nur The Ring oder Grudge oder sowas.
Nö, fand ich jetzt nicht so.
Das ist ja auch von einem amerikanischen Regisseur, also hat sich da nicht so sehr, er nutzt es quasi nur als Kulisse, dass das in Japan spielt, oder?
Genau, es ist eigentlich rein die Kulisse. Wir haben so eine Art Fremdenführer, der da irgendwie regelmäßig durch den Wald durchläuft, um rauszufinden, ob irgendwie neue Leute gestorben sind. Der ist dabei, das ist auch ein Japaner, aber ob der...
Die sieht man da, die Leute, die gestorben sind. Die laufen da noch rum, oder?
Nee, die hängen halt am Baum oder so.
Ach so, ah, okay, die Leichen sozusagen.
Ja, aber okay. Der Wald, also anscheinend macht der Wald einen auch verrückt. Man sieht Dinge, die nicht da sind, und der hat anscheinend so eine mystische Wirkung. Inwieweit es dargestellt ist, möchte ich nicht sagen.
Okay.
Ich möchte nicht spoilern.
Okay, sehr gut.
An diesem Punkt,
Entschuldigung, an die
Leinwandperlen. Sorry.
Und wir hatten auch so noch was gekriegt wegen Star Wars, habe ich gesehen, Kommentar. Dass wir da zu viel, also wir haben uns zwar einen Witz gemacht, hier so nach dem Motto, ja, der und der stirbt nicht, hahaha. Und damit haben wir ja eigentlich verraten, dass derjenige nicht stirbt, weil sonst hätten wir es ja nicht gesagt. Also wir haben quasi in positiver Hinsicht gespoilert, aber dadurch auch wiederum, ach egal, wie man es macht, macht man es eh verkehrt.
Ja, eben.
Und
ich fand ihn gut. Ich mag Natalie Dormer. Ich finde, die Rolle hat ihr wieder gezeigt, was sie schauspielerisch drauf hat, weil man sieht sie ja in der Rolle als Sarah und in der Rolle als ihre Schwester. Locker zwei verschiedene Menschen, die halt einfach das gleiche Gesicht haben. Komplett andere Mimik, durch die verschiedenen Haarfarben auch wirklich ganz klar. Also das sieht man, wie facettenreich Natalie Dormer das auch macht. Die Story war jetzt, sagen wir mal, nichts, was es nicht vielleicht schon mal gab. Aber ich fand es sehr gut erzählt. Spannend bis zum Schluss. Und man muss sagen, er war auch relativ einfach erzählt. Also als Beispiel, wir hatten Freunde dabei, der eine spricht kein Englisch und kein Deutsch. Wir hatten koreanischen Besuch da. Und der hat zum Schluss gesagt, dass ihm der Film richtig gut gefallen hat, obwohl er eigentlich von den Worten nichts verstanden hat. Er hat ja im Endeffekt nur die bildliche Wahrnehmung gehabt. Und ihm hat der Film richtig gut gefallen. Und er hat ihn auch verstanden. Also wir haben da ein bisschen noch drüber gesprochen, soweit es halt ging, in seinem gebrochenen Englisch. Und er hat auch das komplett verstanden, um was es da ging. Ja, was, finde ich, für den Film spricht.
War das dann so, dass man die Natalie Dormer auch manchmal zweimal, also auf dem Bildschirm gesehen hat?
Ja.
Also
ja.
Dass sie sich mit sich selbst,
Also in Rückblenden ist sie mit ihrer Schwester im gleichen Raum und dann stehen sie auch mal so nebeneinander und so. Es ist also von der Schneidetechnik auch gut gemacht.
Und ist das dann so eine One-Woman-Show, das ganze Ding? Also geht es dann nur um sie oder gibt es dann noch irgendjemanden, mit dem sie interagiert?
Also es gibt noch jemanden, der interagiert. Sie ist nicht alleine in dem Wald. Da ist noch ein Mann dabei, der wird gespielt von, wie heißt er denn? Taylor Kinney. Den kennen die ein oder anderen bestimmt vom Sehen. Der spielt den Aiden, der sie da so ein bisschen unterstützt. Der gibt sich als, ich weiß nicht, was der ist. Ich glaube, der ist Reporter oder so. Und hat dann gemeint, ja komm, ich helfe dir und darf dafür deine Story schreiben. Irgendwie sowas. Ich hab nicht genau zugehört bei ihm. Weil mir das nicht ganz so wichtig war, dieser Hintergrund von ihm. Der hat Chicago PD, also ein bisschen Serien schon bekannt. Chicago Fire hat damit gespielt. Also wenn man ihn sieht, kennt man ihn irgendwo her. Aber er ist jetzt kein Leinwandstar. Ja, ich bin mit dem nicht warm geworden.
Wie war so die Stimmung in der Sneak? War okay oder?
Still, also ich habe den Anfang nicht mitbekommen, weil ich diese Woche moderiert habe und es war Doppelsneak. Das heißt, ich musste noch hoch in den anderen Saal. Das heißt, ich habe den Anfang nicht mitbekommen von der Einblendung. Ich habe dann meine Freunde gefragt, die da waren. Da hat gemeint, also der Fabi, der ja immer mitkommt, der sagt, es ist keine rausgegangen, es gab keine Buhrufe, es gab auch keinen Juhu.
Ja, Buh ist auch sehr selten. Also Buh ist ja ganz, ganz selten.
Naja, außer steht SWR oder Deutsche Filmförderung dran.
Ja, das ist eher so ein allgemeines Raunen. Ja.
Nee, er hat gesagt, es war relativ still, weil halt vielleicht haben alle erkannt, was auf sie zukommt, als dann der Filmtitel eintrat oder die Namen eingeblendet wurden. Ich weiß nicht, da war ich noch nicht da. Aber es ist keiner gegangen. So viel habe ich mitgekriegt. Es hat keiner den Saal verlassen.
Ja,
nur vielleicht mal, um aufs Klo zu gehen. Aber die kamen alle wieder.
Ich lese hier so, der Film kommt so unterschiedlich an in der Blogosphäre hier. Also von ziemlich gut bis, war wohl nix. Ist da irgendwie alles dabei. Du denkst mal, oder deine Kritik hört sich eher so an, so als, ach so, ja, war ganz okay oder war sogar sehr gut.
Mir hat er gut gefallen. Ich würde ihn aber halt nicht als Horror klassifizieren. Horror ist für mich Insidious.
Luisa, hast du schon mal von dem Film was gehört oder gesehen? Vielleicht sogar schon?
Ich habe tatsächlich meine ich, diese Woche den Trailer mir angeguckt, weil der irgendwie im Netz gerade kursierte und ja, fand den Trailer aber auch eher so mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie er gemacht ist, hatte mir jetzt nicht so gefallen, also war jetzt auch kein Reiz gewesen, den Film zu gucken und jetzt eigentlich noch weniger, ganz ehrlich.
Ja, klingt ja aber trotzdem, also ich weiß nicht, so klingt schon interessant, also so mit Selbstmörderwald, klingt schön gruselig, vielleicht nicht.
Ja,
so,
doch, also ich finde es auch gut gemacht, also die Story, mir gefällt die Story ganz gut.
Ins Kino werde ich dann nicht gehen, aber
ja, mal, vielleicht muss man vielleicht nicht unbedingt.
Netflix oder
aber
so.
Aber ich denke für Horrorfans, Leute, ihr habt bestimmt schon Schlechteres gesehen.
Ja gut, das kann ja kein Maßstab sein. Gerade die in den Sneak gehen wie wir, wir haben schon sehr viel Schlechtes gesehen.
Oh Gott, ja.
Ja, was gibst du denn dem Film so?
Ah, ich bin da relativ gut dabei. Ich gebe dem 8 Punkte.
Ja, das ist ja okay.
Oh ja.
Ach, steht ja schon drin im Dokument, sehe ich gerade. Ja. Okay, brauche ich ja gar nicht mehr eintragen.
Mir hat er gefallen. Ich hätte mir jetzt keine Kinokarte gekauft und wäre deswegen explizit reingegangen. Aber ich persönlich habe mich gefreut, dass er in der Sneak kam, weil ich fand ihn wirklich gut.
Startet in Deutschland am 4. Februar 2016 und hat 10 Millionen Dollar gekostet und bereits jetzt 25 Millionen weltweit eingespielt. Das ist okay für so einen Horrorfilm. Ja, oh. Da kommt ja erstmal.
Ich glaube, dass der Name auch einiges verkauft.
Der Wald.
Nee, Natalie Dormer.
Ach so, okay.
Ich glaube mir alles, es gibt eine Nacktszene.
Oh, naja.
Schon sind alle dabei.
Ich sag mal, wenn man Game of Thrones gesehen hat, hast du ja eigentlich gut von ihr jetzt nicht, oder? Hatte die schon mal bei Game of Thrones, ja. Aber irgendwie jede andere weibliche Darstellerin bis hin zu
und
diesem Walk,
wenn nur von hinten,
Walk
also,
of Shame.
Wird sie schon gesehen haben.
Ich sag nur Walk of Shame hier, oder? Was war das, wo die da so?
Ja, aber beim Walk of Shame, das war sie ja gar nicht wirklich.
Also, nee, das war sie ja nicht. Schauspielerin. Ja, das war ja eine andere. Die Olivia. Ja. Gut. Interessant, The Forest. Ich wäre ja nächste Woche oder nächsten Montag auch nicht in der Sneak sein können, aber wir können natürlich tippen, was kommt. Wie lautet denn der Sneak-Tipp, Kate?
Der Tipp heißt, wenn alle Goliath lieben, dann hat es David noch schwerer.
So, jetzt warte mal, jetzt ganz unbelastet. Luisa, hast du da einen Tipp dafür?
Ach,
ey. Wenn alle Goliath lieben, dann hat es David noch schwerer, bevor wir dir unsere sagen. Vielleicht hast du noch die entscheidende Lösung. Weil ich habe nur rumgeraten. Also ich.
Ja, siehst du, aber du hast dich vorbereitet. Ich bin ja jetzt hier
wirklich. Ja, nee, ich wollte dich ja gerade extra deswegen schlecht.
David habe ich sofort, Florian David Fitz. Und ich weiß, dass der einen Film mit Matthias Schweighöfer jetzt irgendwie
diese
in der Pipeline hat.
Nachgemachte Knocking on Heaven's Door, ne?
Genau, aber das passt so gar nicht.
Nee.
Aber das war mein erster Gedanke.
Gut, dann lesen wir mal unseres, denn die Kate hat schon einen und ich habe ganz viele.
Ja, ich habe zwei tatsächlich. Und zwar habe ich, als allererstes habe ich an Gänsehaut gedacht, weil in Gänsehaut spielt Jack Black mit und Jack Black hat einmal wie hieß das?
Ach hier, ja.
Da hat er so einen Riesen in so einem Lilliputland gespielt.
Das war doch sogar derselbe Regisseur wie von Gänsehaut.
Richtig, und da habe ich als allererstes dran gedacht.
Gullivers
Reisen, genau. Da habe ich als erstes dran gedacht. Aber dann habe ich überlegt, der ist zwar noch eine Weile hin, aber es kommt auch ein Film, der heißt Big Friendly Giant. Da geht es um ein kleines Mädchen, die Freund oder von einem Riesen entführt wird.
Ist doch der neue Steven Spielberg-Film.
Der dann aber nett ist.
Ist der neue Steven Spielberg-Film? Ich glaube nicht, dass der kommt.
Ich weiß es nicht.
Also Steven Spielberg. Puh.
Aber bei Goliath denke ich halt an was Großes und bei David an was Kleines. Und dann diese Assoziationen haben sich in meinem Kopf ergeben.
Okay.
Keine Ahnung.
Also Big Friendly Giant würde ja so vom Tipp her am nächsten passen, aber ich glaube nicht, dass ein Steven Spielberg-Film in der Sneak einfach mal so.
Ja, der braucht auch noch eine Weile, bis er ins Kino kommt.
Wann läuft
der? Wann kommt denn der? Der hatte doch jetzt erst Bridge of Spies.
Ich glaube, der kommt erst im Juli.
28. Juli 2016 steht hier.
Ui. Deswegen tippe ich tatsächlich eigentlich ein bisschen eher auf Gänsehaut wegen dieser Assoziation mit Jack Black.
Meine Tipps sind Enthüllung, hier dieser neue Film, warte mal, jetzt finde ich gerade die Infos nicht. Wie heißt er denn? Ist der nicht sogar Oscar nominiert? Hieß der Enthüllung? Ach, verdammt.
Ach, Will Smith sehen.
Ja, genau.
Ja.
Dieses Sportler, NFL-Ding.
Der ist auch Oscar nominiert, ja. Aber heißt der Enthüllung?
Moment, ich gucke gerade mal. Hieß der Enthüllung? Warte mal. Hä?
Ich glaube, ja.
Ich hatte irgendwie Enthüllung in Erinnerung. Jetzt gucke ich mal unter Will Smith hier. Das ist ja das Gute, wenn man hier zu Hause sitzt, da kann man ja gleich mal gucken. Erschütternde Wahrheit, nicht Enthüllung. Wie komme ich denn auf Enthüllung? Erschütternde Wahrheit, gleich mal ändern. Ein weiterer Tipp noch ist Zoolander 2 von mir. Der startet ja auch bald. Das ist eigentlich so ein typischer Sneak-Film. Und mit David und Goya, da geht's ja irgendwie um die Modewelt und der kämpft da irgendwie gegen irgendwelche, die ihn abziehen wollen da in Malaysia, die unter schlechten Bedingungen Mode herstellen oder sowas. Dann hatte ich noch gedacht, Heil Cäsar heißt der neue mit George Clooney, der von den Coen-Brüdern gemacht ist, der Film, weil das spielt irgendwie so im, irgendwie drehen die da so einen Film, der im alten Rom spielt und da war doch auch irgendwas mit David und Goliath in der Zeit. Ich hab zwar,
die drehen Spartakus.
Ja, irgendwie, ne, ist doch im alten Rom, ne? Es hat zwar jetzt mit David und Goliath nicht so viel, aber wer weiß. Die Hüterin der Wahrheit hatte ich noch gedacht. Das ist irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Kinderabenteuerfilm. Da hatte ich im Trailer irgendwas gesehen, von wegen gegen ein großes Wesen kämpfen oder sowas. Und Spotlight, warte mal, wie bin ich jetzt auf Spotlight gekommen? Was war jetzt Spotlight? Wisst ihr das? Spotlight? Mit Michael Keaton und Mark Ruffalo. Ein Missbrauchsfall in Reihen der katholischen Kirche, weil die halt quasi wie Goliath. Da Kampf David gegen Goliath, also die versuchen dann gegen diese ganze Kirche da vorzugehen und aber dadurch, wie hieß der Tipp, wenn alle Goliath lieben, dann hat es David noch schwerer, also wenn alle hier hinter der Religion stehen, könnte auch, also
ich hab ja, das stimmt allerdings.
Ihr merkt, ich habe mir da richtig Gedanken gemacht. aber gehen wir erstmal weiter zu den anderen gesehenen Filmen, das waren die Sneak-Tipps für diese Woche. Und da übergebe ich dann gleich mal das Mikrofon an die Luise, denn die Luise hat auch einen nagelneuen Film gesehen. Und schauen wir doch mal, wie sie ihn fand.
Ja, ich war in der Pressevorführung zu Gänsehaut. Und ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan der Kinderbuchreihe gewesen, als auch der gleichnamigen TV-Serie, die meines Erachtens immer so Samstag, Mittag auf ProSieben lief. Yep. Muss so Mitte, Ende der 90er gewesen sein.
Yep.
Also ihr wisst jetzt, wie alt wir sind, dass wir das ganz toll fanden.
Die habt ihr beide geguckt und ich habe von der noch nie was gehört gehabt. Weil die Kate hatte mir schon davon erzählt, ihr beide habt die anscheinend geschaut.
Ich habe, wie gesagt, ich habe es gelesen, sehr, sehr viel, die ganzen Bücher, als auch die Serie geliebt. Und die lief auf Netflix, weil Netflix hat die erste Staffel im Programm. Und da habe ich das letztens irgendwann mal so nebenbei immer mal so nachgeholt. Also kann man immer noch gucken. Es war absoluter Quatsch und man sieht, wie billig die Effekte sind, aber man fühlt sich halt sehr nostalgisch, retromäßig zurückerinnert an die Kindheit.
Man guckt ja auch gern Doctor Who.
Na denn.
Da sind ja die Effekte auch nicht perfekt.
Ja, aber zumindest Gänsehaut wurde jetzt halt auf die große Leinwand gebracht. Und es geht kurz zusammengefasst darum, der junge Zack zieht mit seiner Mutter von New York in die Kleinstadt, da lebt auch seine Tante. Und ist halt dramatisch gewesen, weil sein Vater ist gestorben, das erfahren wir aber halt nur so am Rande. Und sie wollten halt so neu anfangen, von allem halt losgelassen und in die Kleinstadt. Und dort freundet er sich relativ schnell mit der Nachbarstochter an. Aber ihr Vater ist ein sehr, sehr mysteriöser Mensch, der ihm auch gleich den Umgang mit ihr verbietet. Aber wie es halt so ist, die beiden hängen trotzdem miteinander ab. Und dabei stellt sich heraus, dass ihr Vater der berühmte Autor R.L. Stein ist, der seines Zeichens die Gänsehautromane geschrieben hat. Und entsprechend sind sie dann halt in dem Haus beide unterwegs und durch blöde Zufälle öffnet sich halt eins dieser Bücher, der alten Gänsehautromane, und ein Monster bricht heraus. Und das zieht dann ganz viel Chaos und ganz viele, nicht so schöne Konsequenzen nach sich. Und es werden halt auch noch viel mehr Monster aus den Romanen befreit. Und es liegt jetzt an den beiden, das ganze Chaos halt wieder zu beseitigen.
Das habe ich im Trailer gesehen. Da kommt ein weißer Affe.
Genau, das ist eigentlich so.
So ein weißer Affe da raus.
Nein, das ist der Schneemensch aus Pasadena oder so.
Selbstverständlich.
Wer sonst?
Erkennt man aus der Originalserie Monster wieder?
Ja, absolut. Also es gibt, glaube ich, ein Monster oder eine Figur, die auch mehrere Teile hatte, in den Romanen, aber als auch in der Serie. Und die nehmen halt auch einen großen Teil ein. Also man erkennt einige Monster wieder. Mhm. Was halt auch so für einen Fan dann so einen gewissen Aspekt hat, dass es halt auch echt unterhaltsam ist und man halt so dieses Retro-Feeling dann halt auch zurückbekommt.
Das klingt ja schon mal jetzt so nicht schlecht, ne? Wenn da so ein bisschen Fanservice dabei ist. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, ich habe den Trailer vorhin erst nochmal geschaut, damit ich hier ein bisschen auskunftsfähig bin und weil ich kenne die Serie nur überhaupt nicht. Und ihr habt vorhin gesagt, eine Serie gab's und in der Serie ging es um irgendwelche Kinder und Monster und sowas. Und jetzt im Film geht's aber um den, der das geschrieben hat. Also ist es nicht irgendwie direkt quasi die Serie jetzt auf die große Leinwand gebracht, sondern es ist irgendwie schon ein bisschen was anderes, so eine Betrachtung von außen, oder?
Ja, also man hat jetzt halt diese Metaebene, dass jetzt Al Stein quasi selber mit beteiligt ist, aber die Kinder, die Jugendlichen, die halt auch in der Serie immer im Vordergrund standen, stehen auch hier im Vordergrund. Und die halt immer eigentlich unabhängig von den Eltern irgendwie probiert haben, das Chaos, was die Monster angerichtet haben, halt wieder ja zurechtzubiegen, sage ich mal. Und ja, und Al Stein ist halt jetzt auch so dabei, weil es gibt halt auch einen Grund, warum die Monster aus den Büchern rauskommen und alles, aber das möchte ich gar nicht zu viel verraten. Und der Al Stein wird halt gespielt von Jack Black. Und ich finde, das rettet sehr, sehr viel in dem Film, weil er halt auch irre charismatisch ist und halt auch diese Rolle perfekt irgendwie so verkörpert und alles. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Man kann noch dazu sagen, der Film ist in 3D. Und das ist für mich das überflüssigste 3D ever gewesen. Und ich habe viel in 3D gesehen. Ich habe auch Bait-Haie im Supermarkt in 3D gesehen.
Den hatten wir auch in der Sneak.
Den hatte ich auch in der Pressevorführung. Aber Gänsehaut brauchst überhaupt nicht, weil das ist halt ein Kinder, Action, Abenteuer, Adventure und es braucht kein 3D. Also das ist wirklich das Überflüssigste überhaupt, weil auch die Monster sind nicht in der, also ich weiß nicht, wie das Budget des Films ist, aber sie sind halt auch nicht so geil animiert, dass man sagen kann, okay, in 3D sieht das halt noch viel besser aus, sondern man merkt sofort, okay, das ist jetzt CGI und sie hatten halt einfach nicht mehr Geld. Also das lohnt sich so überhaupt nicht. Also wenn ihr den gucken wollt, dann unbedingt 2D. Das Geld könnt ihr euch sparen sonst.
Also während ich den Trailer geschaut habe, habe ich aber gerade gedacht, naja, also ich habe ja gesehen, dass das in 3D ist. Habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich wenigstens die Effektszenen sehen dann wahrscheinlich irgendwie geil aus und der Rest. Aber es sah sehr überladen aus. Also zumindest der Trailer, na, das ist wirklich sehr, sehr viel immer bewegt sich was und da und da.
Also ich habe auch nach dem Film gesagt, es ist so eine Art Jumanji. Also den Film
guter Vergleich,
kennen
ja
bestimmt auch einige und ich meine, ist auch Kinder, Erwachsene und in dem Fall, gut, bei Jumanji waren es dann mehr die Tiere oder halt ein Großwildjäger, die halt freigelassen werden und in dem Fall sind es halt Monster. Also so der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht. Ist halt so ein neu, moderneres Jumanji, aber halt nicht so gut. Und nicht in dem Fall dann auch nicht so witzig, wie ich Jumanji fand.
Oder wie ein Nachts im Museum.
Ja, genau. Oder auch das als Vergleich.
Ja, Kate, Mensch, du kennst ja die Originalserie. Was meinst du jetzt? Zieh dich das jetzt ins Kino?
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin unglaublich skeptisch. Ich habe richtig Angst vor dem Film. Weil ich habe die Serie geliebt und auch ich habe sie erst vor kurzem nochmal auf Netflix geguckt und auch wieder mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Und ich habe halt total Angst, dass das komplett ins Lächerliche gezogen wird.
Die Angst kann ich dir nehmen. Also ins Lächerliche wird es nicht gezogen. Es ist halt schon stellenweise sehr unterhaltsam und der Film halt hat auch ein richtig gutes Pacing. Also es ist halt nie irgendwie langweilig und es macht schon Spaß. Und es hat halt auch so ein bisschen seinen Charme, aber es ist halt nicht so ein Überfilm und es hat lustige Momente, aber ja, ich weiß nicht, ob wir da halt auch wirklich dann noch die Zielgruppe sind. Mhm. Wir haben halt so dieses Retro-Feeling mit der Serie, mit den Büchern meinetwegen. Und jetzt das Ganze, wir sind wahrscheinlich einfach nicht mehr die Zielgruppe. Mhm. Dass wir halt dann auch so manche Slapstick, flache Witze dann halt auch so abfeiern. Also ich denke mal so für wirklich so das Alter zwischen, ich weiß nicht, 10 und 13, 14 wird das noch was sein. Aber für uns so als Retro zurückholen, bringt es nicht. Aber so schlecht ist er nicht. Also wenn man so mit Kindern reingehen will, ich würde dir empfehlen, dann irgendwann halt auch auf Sky auf der Couch zu gucken.
Ja, okay.
So Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag ist, glaube ich, keine Zeitverschwendung.
Gut, das beruhigt mich jetzt.
Wie schaut es da so punktemäßig aus?
Ja, ich bin dann bei so 6, 6,5. Wie gesagt, ich habe mich nicht total gelangweilt. Ich wurde unterhalten, aber halt auch nicht übermäßig. So 6, 6,5, ja.
Ja, mich zieht er ja gar nicht ins Kino irgendwie. Der Trailer wirkt für mich völlig überladen und ich kenne halt die zugrunde liegende Geschichte nun überhaupt nicht. Deswegen, ja, weiß nicht. Also mich zieht er da nicht. Und wenn ich unbedingt Tabitha rein will, die aber auch Gänsehaut nicht kennt, wird es wahrscheinlich nichts werden mit Kino.
Aber Fun Fact, die Gänsehautbücher sind, glaube ich, die zweit am meisten verkauften Kinderbuchreihe überhaupt, also nach Harry Potter.
Ach so, ja. Wahrscheinlich, also, weil da in den USA
ist schon ein richtig großes Franchise. Also wie gesagt, bei uns war das auch ganz großes Thema halt auf dem Schulhof und so. Also wir haben die alle gelesen.
Aha.
Nee, also, aber andere Zeit.
Wann war das? 95, sagst du? Ja, gut, das ist
also,
gerade.
Ja, so ja, Mitte der 90er, Ende der 90er. Ja,
ja Ende der 90er würde ich jetzt sagen.
Gut, also Ende der 90er sagst du sogar, weil...
Ja, also ich war so zwischen 8 und 11, als ich das geguckt habe und gelesen habe.
Ich gucke gerade, der erste Band erschien 1992, okay.
Naja, hey, bis es damals, in Deutschland kommt, das passt ja dann schon.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, da war ich, ja gut, bei mir, da war ich aus dem Gymnasium gerade raus und so, da ging das gerade alles richtig los.
Nein, da war das nichts mehr für dich.
Mit Bundeswehr und sonst was allen und Berufsausbildung.
Das war damals noch richtig gruselig. Ja, also ich hab ja, wie gesagt, auf Netflix die alten Serien nochmal geguckt und die erste Folge, ich saß auf dem Sofa und ich habe mich wirklich als Zehnjährige wieder gefühlt, oh Gott, ist das gruselig.
Aber was Grusel angeht, das war ja damals so kurz nach der Wende, da schwappten ja bei uns so die ganzen Videos rein, die ganzen Filme, die man alle nicht gucken durfte. Vorher so Tanz der Teufel irgendwo aus Österreich importiert, ungeschnitten und solche Sachen. Also da habe ich mich nicht mehr mit Kinder. Dann konnte man endlich, da gab es ja dann die ersten Videotheken bei uns und so, da konnte man endlich mal die ganzen Schwarzenegger-Filme gucken, die ja, da habe ich keine Kinderbücher mehr gelesen. Hier steht eine Grusel-Taschenbuchreihe für Kinder. Nee, das war dann nicht mehr. Deswegen, und irgendwann fing dann ja auch Mitte der 90er dann Akte X auf Pro7 an und da, ja, das war dann eher so meine Welt. Aber es ist halt ein Unterschied von ein paar Jahren zwischen uns, das merkt man.
Ja, deswegen, obwohl ich mich jetzt natürlich auch noch frage, ich weiß natürlich nicht, wie aktuell Gänsehaut jetzt noch so bei Kindern, Jugendlichen ist. Ob das jetzt überhaupt auch zieht, wenn jetzt so kommt ein Gänsehautfilm, ob die jetzt sagen, oh geil, muss ich sehen, weil ich hätte mich, ich denke Kate auch, damals halt mega gefreut und wäre total abgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber ich meine, immerhin wurde die Reihe jetzt verfilmt, also in den USA sicherlich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist.
In den USA zieht das bestimmt Bombe, auch bei denen, die es damals geguckt haben, die lieben sowas, die nehmen dann ihre Kinder und gehen dann damit rein. Ja?
Was steht denn da?
Hier, also ich fand, in Deutschland war das klar, in unserem Alter, vielleicht auf unserem Schulhof, da hat sich das dann so ein bisschen verbreitet, dass man das mal gucken kann. Aber ich glaube, dass es in Deutschland nie den Hype hatte, wie damals in den USA.
In der Wikipedia steht, dass 2008 erschien eine neue Buchreihe, eine Spin-off-Buchreihe, die heißt Gänsehaut Horrorland. Und die ist auch ziemlich gut eingeschlagen. Vielleicht hat das nochmal dazu geführt, dass das ganze Thema Gänsehaut wieder ein bisschen mehr Beachtung gefunden hat und ja, hat dann vielleicht auch jetzt zu diesem Film geführt. Tja, wer weiß.
Mal sehen, wie sich es an der Kinokasse widerspiegelt.
Wann läuft denn der an?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, ganz spontan.
Gänsehaut, ich gucke gerade mal. Aha, ich hab's gleich.
Ich glaube im Februar, also ich hatte jetzt auch schon überall Plakate
4. Februar. Gesehen.
Ich möchte übrigens noch erwähnen, dass die englische Aussage von Gänsehaut viel hübscher ist.
Was? Goosebumps?
Ich finde das so geil, Goosebumps. Liebes Wort.
Gänsehuggeln.
Goosebumps.
Ich habe auch noch einen Film gesehen, nämlich einen Oscar-Kandidaten. Jetzt geht's ja langsam los. Oscar-Vorbereitung, muss man ja alles mal gucken hier. Und habe ich auch in OV gesehen, nämlich Bridge of Spies, der Unterhändler. Der neue Film von Steven Spielberg, wo wir gerade gehört haben, der hat schon den nächsten Pfeil im Köcher. Tom Hanks spielt da mit, Mark Rylance und Deutscher spielt auch mit, nämlich der, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ich habe auch irgendwie die Seite nicht mehr auf. Ja, ich komme gleich dazu. Also, Tom Hanks spielt einen Anwalt in den USA und wie es halt so ist, jedem steht ja in diesem Rechtssystem, auch wenn man jetzt Making a Murder geschaut hat, jedem steht ein gerechter Prozess zu und dazu gehört auch ein Anwalt und wer sich keinen Anwalt leisten kann, ihr kennt da diesen Spruch, den immer die Polizisten aufsagen, der bekommt einen gestellt und Es ist so, es wird ein Spion oder es wird ein vermeintlicher Spion, sage ich jetzt mal, festgenommen in den USA. Das ist so in den 60er Jahren, wo das alles mit Kalten Krieg so richtig losging. Und wo die beiden Großmächte gegeneinander spioniert haben, wo jeder versucht hat, Wissensvorsprung zu erlangen. Und in dieser Phase wird ein Mann festgenommen, wo man denkt, er hat spioniert in den USA und keiner will ihn natürlich irgendwie verteidigen, weil das ist einfach eine sogenannte Lose-Lose-Situation, weil wenn du ihn verteidigst und du holst ihn da raus, hast du als Anwalt verloren. Wenn du ihn verteidigst und der Prozess geht verloren, ja, hast du halt einen Prozess verloren. Also Lose-Lose, also du kannst nur verlieren. Und Tom Hanks macht es aber trotzdem, lässt sich da noch so ein bisschen überreden. Er ist natürlich auch, überlegt natürlich auch, was er mit seiner Karriere anfängt und so. Und während er diesen Prozess vorbereitet, und dann gibt es diverse Anhörungen und alles Mögliche, wir sehen dann so eine Parallelgeschichte von so ein paar jungen Männern, Soldaten, die werden vorbereitet, dass sie mit Spionageflugzeugen über die UdSSR oder Sowjetunion fliegen sollen und aus sehr, sehr großer Höhe Fotos machen sollen. Die USA hat dann extra Flugzeug gebaut für diese Fälle, was sehr, sehr hoch fliegen kann, was aus einem speziellen Material ist, was auch die Russen so nicht haben. Und die sagen, das fliegt so hoch, das kann auch nicht abgeschossen werden, weil die Raketen, das können die gar nicht erreichen, so hoch. Und die haben auch eine riesen Ausrüstung an Fotoapparaten, um da aus der großen Höhe richtig gute Bilder zu machen. Und ihnen wird auch erklärt, okay, wenn ihr irgendwie abgeschossen werdet, also seht zu, dass ihr euch um die Ecke bringt, weil ja, das war's dann, ja. Und ihr dürft auch auf keinen Fall irgendwas sagen. Und die kriegen da auch Sachen mit, wie sie sich dann selber irgendwie vergiften können oder ums Leben bringen können. Oder sie sollen sich halt gleich irgendwie abschießen lassen, dass sie gleich mit dem Flugzeug quasi untergehen. Oder das Flugzeug hat auch so ein Selbstzerstörungsding, ne? Es passiert natürlich, dass einer von denen wird natürlich sogar abgeschossen mit dem Flugzeug oder das Flugzeug wird beschädigt von der Rakete. Und er schafft es nicht, das Flugzeug zu zerstören mit diesem Selbstzerstörungsknopf. Ihn zieht es da irgendwie raus und Fallschirm geht auf und er wird halt gefangen genommen, verhört auch in der Sowjetunion. Und dann bekommt die ganze Geschichte noch so ein bisschen Drive, denn die Russen wissen, dass ihr Spion in den USA festgenommen wurde und die US-Amerikaner wissen, dass die Russen ihren Spion haben. Und jetzt würden wir natürlich sagen, ja, hey, Gefangenenaustausch. Ja, aber das gab es damals noch nicht. Ja, irgendwann fand ja mal dieser erste Gefangenenaustausch statt und der musste ja irgendwie angebahnt werden. Und genau das erzählt dieser Film. Es begibt sich dann der Tom Hanks wirklich, während die Mauer gebaut wird. Ja, also wir sehen teilweise Einstellungen, da wird die Mauer gebaut, da versuchen Leute noch irgendwie drüber zu springen und er hat halt so ein Visum, dass er da irgendwie dran vorbei kann und begibt sich da nach Ost-Berlin zu irgendwelchen dubiosen Russen. Und es wird auch noch ein junger Mann, ein US-amerikanischer Student, der in West-Berlin studiert hat, der wird in Ost-Berlin auch festgenommen, als er mit seiner Freundin über die Mauer lotsen will. Den will er auch noch mit rausholen. Der ist blöderweise nicht von den Russen gefangen genommen worden, sondern von den DDR-Staatsorganen, die ihn nicht einfach so freigeben wollen. Und er hat ja nur ein Asset auf seiner Seite, also den russischen Spion, und er kann ihn ja nicht zweimal vertauschen, ne? Einmal gegen den einen und gegen den anderen. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Verhandlungsgeschick gefragt und die ganze Zeit natürlich diese bedrohliche Atmosphäre. Ja, er wagt sich als US-Amerikaner dort in die Höhle des Löwen und das sind ja, die Zustände sind ziemlich gut dargestellt. Es ist, keiner wusste, in welche Richtung das geht. Und es gab so Kriminalität und alles Mögliche. Und die Amis, die haben natürlich auch so ein paar Verbindungsmänner im Osten. Mit denen trifft er sich auch. Und ich will mal nicht zu viel erzählen, obwohl es fast so klingt, als hätte ich schon alles erzählt. Aber da passiert echt noch viel. Der Film geht ja auch eine ganze Weile. Und der geht 2,5 Stunden, also 2 Stunden 22. Könnte man jetzt denken, boah, ist das lang? Habe ich auch gedacht, deswegen habe ich mich lange ein bisschen geziert, den zu schauen. Aber der ist zu keiner Sekunde irgendwie langweilig. Ich fand ihn total großartig und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass ich ihn in OV geschaut habe, denn die Deutschen im Film sprechen auch alle Deutsch. Und die sind auch in OV, also das kommt halt auch richtig gut rüber. Das ist jetzt nicht so ein Kauderwelsch-Deutsch, was da manchmal genommen wird. Und ich glaube, das haben sie auch irgendwie, Luisa, das haben sie bei euch auch in Berlin gedreht, oder? Es würde mich sehr wundern, wenn sie es nicht getan hätten.
Den haben sie hier in Berlin gedreht, ne? Ja. Da Originalschauplätze.
Und ich habe auch gelesen, die haben den hier auch in Stuttgart gedreht, irgendwas. Ein paar Einstellungen. Ich habe mich dann hinterher mal ein bisschen damit beschäftigt. Kann man alles bei der IMDb und der Trivia mal durchlesen, wo die das gedreht haben und wie sie es gemacht haben. Und ich kann den wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist jetzt nicht der Riesenkracher von Steven Spielberg, den man wirklich unbedingt gesehen haben muss und das ist es jetzt und alle reingehen und es ist ein spezieller Film, der hat jetzt nicht so viel Action oder sowas, wenn man denkt, hier so Agenten-Action hier, Bridge of Spies, dass man sagt, ja, Spione und Autoverfolgungsjagden, nee, gar nicht. Also hier geht's wirklich um Personen und da hat Steven Spielberg wieder sein gutes Händchen bewiesen, die Personen wirklich gut darzustellen. Diese ganzen Beziehungsthemen, die ganzen Nebendarsteller kommen richtig gut raus. Speziell dieser gefangen genommene russische Spion, der wird richtig gut dargestellt auch. Und es hat mich echt umgehauen, der Film. Bin sehr begeistert und wenn ich ihm jetzt Punkte geben müsste, durchaus auch 8,5 von 10. Und der ist ja nominiert auch als bester Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn als besten Film, glaube ich, eher nicht, obwohl er schon sehr, sehr gut war. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er bester Film wird. Also ich würde auch nicht sagen, boah, das hat er nicht verdient. Best Supporting Actor, Mark Rylance sehe ich hier als Rudolf Abel, der Kontaktmann. Original Screenplay, da haben ja auch die Coen-Brüder dran geschrieben. Das merkt man auch an einigen Stellen, wobei ich mir an manchen Stellen wieder gewünscht hätte, dass mehr Spielberg drin wäre als Coen, aber es passt halt alles. Es ist nicht durchweg nur dieser verschwurbelte Coen-Quatsch, den man kennt so aus irgendwelchen Filmen, sondern die haben sich schon sehr stark an der üblichen Linie von Steven Spielberg orientiert und das fand ich gut. Ja, Score ist auch Thomas Newman, fand ich auch ziemlich gut. Keinerlei Nominierung für besten Schauspieler. Tom Hanks hat mich ein bisschen gewundert, weil es fand ich gut, wie er es darstellt. Aber gut, der hat schon so viele gewonnen. Ich empfehle es euch, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Achso, wer hat denn eigentlich? Luise, du?
Ich hab ihn gesehen.
Achso.
Ja. Mensch, ich habe schon letztes Jahr.
Hättest du mal was sagen können hier.
Du warst so im Redefluss. Ich wäre jetzt schon eingestiegen.
Jetzt kann sagen, oh, alles Quatsch hier.
Alles Quatsch, was der erzählt. So ein furchtbarer Film. Nein.
Und?
Also ich habe ihm seinerzeit, letztes Jahr, es ist so lange her, ich war glaube ich auch bei 7,5. Hm. 7,5 Punkte. Ich fand, also die Inszenierung, was du schon meintest, fand ich, also man hat dem Film jederzeit angesehen, dass es Steven Spielberg ist. Also ich fand so die ganze Inszenierung, so dieses klassische Spielberg, ich kann es immer gar nicht beschreiben, aber irgendwie hat es das. Und er war, wie du sagtest, auf jeden Fall sehr, sehr spannend erzählt. Also ich kannte halt auch die Geschichte jetzt, wie das alles dann zustande kam und wie es ausgeht und überhaupt kannte ich nicht. Von daher ganz unbefangen den Film und fand es auch von Anfang bis Ende extrem spannend erzählt. Und halt auch die Rolle des Anwalts verkörpert halt Tom Hanks richtig gut. Also mich hat es tatsächlich auch überrascht, dass er nicht irgendwie berücksichtigt wurde bei den Oscar-Nominierungen. Gerade bei so einem Thema. Und nee, aber sonst stimme ich dir komplett zu.
Ich kannte die Originalgeschichte nicht. Ich wusste es nicht, wer was, wie und.
Naja, genau.
Ich wusste, es gab Gefangenenaustausche, aber ob das nun jetzt einer von denen war, der geklappt hat. Und ich fand auch gerade, das ist wieder so ein Film, wo ich bis zu einem bestimmten Punkt gedacht hatte, okay, ich weiß jetzt, wie der Film tickt und so und ich kann mir schon denken, wie es ausgeht. Aber da hat Steven Spielberg dann am Schluss nochmal so die Spielbergsche Kiste ausgepackt und hat wirklich nochmal ein richtig, richtig tolles Ende gemacht. Das ist jetzt nicht,
ja, das kann er.
Ist kein Sixth Sense Ende, wo du denkst, oh, what the fuck, was ist jetzt passiert? Und alles, was ich vorher gesehen habe, war irgendwie komisch oder so. Sondern ein richtig rundes Ende. Ich saß dann drin, ich habe gedacht, Mensch, so ein schönes, rundes Ende, was wirklich den Film abschließt auf allen Ebenen, habe ich lange nicht im Kino gesehen. Und ich meine, für 2,5 Stunden, wenn man sich das antut, in Anführungszeichen, kann man auch schon ein ordentliches Ende erwarten.
Ja gut, aber jeder Film hat ja zurzeit irgendwie 2 Stunden, 2,5, darunter geht ja fast gar nichts mehr.
Zumindest
die Filme, die ich zurzeit sehe. Also.
Die Oscar-Filme auf jeden Fall.
Ja.
Irgendwie ist das so das, was man bringen muss, damit man irgendwie bei den Oscars dabei ist.
Ja, aber ich sag mal so, auch irgendwelche Komödien, die früher irgendwie 90 Minuten gingen, die kommen manchmal jetzt auch schon nicht unter 120 Minuten, wo ich mich dann immer frage, braucht's das überhaupt?
kleine nette Geschichte in dem Film. Das kann man durchaus erzählen, ohne dass man jetzt zu viel verrät. Er sagt seiner Frau nicht, dass er jetzt nach Ost-Berlin geht oder so. Er sagt ihr, er geht irgendwo fischen. Und weil er denkt, sie macht sich dann Sorgen, berechtigterweise. Ich meine, in 1960 war gesagt, ja, ich muss nach Ost-Berlin oder so. Und er sagt seiner Frau, er geht irgendwo fischen nach England oder sowas. Und sie trägt ihm dann auf, er soll da sowas ganz Bestimmtes. Hey, da gibt's doch immer diese Marmelade und so, kannst du die mal mitbringen? Und jetzt muss er natürlich dann noch sehen, wie er da rankommt. Und da sind halt so viele so augenzwinkernde Sachen auch mit drin. Auch, ja, es ist halt nicht so, und es sind teilweise auch so absurde Szenen drin, wie eben das Leben damals dargestellt wurde. Wenn halt, was weiß ich, dieser gefangen genommene russische Spion, der hat halt so eine Alibi-Familie in Ostdeutschland. Du lachst schon, ne? Also, das ist halt, gehört halt zu dem seiner Geschichte. Ja, der kommt eigentlich aus Ostdeutschland, ne, und hat da halt Frauen. Und in dieser Botschaft, wo der Tom Hanks sich da mal treffen soll, da trifft er erst noch nicht den Unterhändler von der anderen Seite, sondern da wird ihm erstmal diese Familie präsentiert, so nach dem Motto, ach, guck mal hier, dem seine Frau, die leidet so, jetzt liefert ihn doch endlich aus, ohne dass ihr Gegenleistung verlangt und so. Das ist so eine Schmierenkomödie. Herrlich. Und da sind halt so viele auch solche Stellen drin. Das ist jetzt nicht nur die ganze Zeit nur so ganz düster oder sowas. Da sind wirklich viele nette Sachen drin. Und wenn man den in OV schaut, wie Tom Hanks versucht, da irgendwie Deutsch zu sprechen, das ist schon sehr, sehr lustig. Erinnert an seine Auftritte bei Wetten, dass irgendwie, wenn er irgendwas sagen musste. Und ja, dann zieht er sich auch gleich am Anfang irgendwie eine Erkältung zu, weil sie ihm da irgendwie die Jacke wegnehmen, und dann verschlimmert sich die Erkältung im Laufe des Films auch immer weiter. Und so. Herrlich. Also, sehr empfehlenswert von meiner Seite. Unbedingt gucken, wer auf die Oscars steht, sowieso ist keine Zeitverschwendung. So, dann sind wir eigentlich mit den Filmen durch. Oder, ach so, ich habe diesem Film übrigens den Titel gegeben, Lachsfischen in Berlin. Und wer diesen Film schaut, weiß, warum der so heißt. Genau, weil, ja. Gucken wir doch mal, was diese Woche so anläuft. Ha? Vielleicht hat ja die Luise sogar schon was gesehen. Wie wäre es denn mit der Hateful Eight?
Hateful Eight, Dienstag aller Wahrscheinlichkeit nach. Oh. Bei der Deutschlandpremiere hier in Berlin.
Oh, ist da Tarantino wieder da?
Tarantino wird da sein, ja.
Da hast du hast ja die Golden Globes geschaut, ne? Da ja, hat er einen Oscar entgegengenommen für Ennio Morricone. Und er hat schon wieder ganz schön zugelegt, da
Tarantino. Ja, ja.
Und ja. Dann noch, ja, Alvin und die Chipmunks, A Road Chip. Ich weiß nicht, was das mit den Alvin und Chipmunks soll. Aber basierend auf meiner mittlerweile übernommenen Theorie, wo man beobachtet, bei den Fastfood-Ketten McDonald's und Burger King hat immer die Loser-Filme als Spielzeug in seinen Happy Meal oder wie das bei denen heißt, und die haben Alvin und Chipmunks, also wird der Film nicht performen. Dann noch Sebastian und die Feuerretter, das ist so ein Familienabenteuer um einen Jungen und seinen Hund, der läuft auch an. Was ist das? Ein Atem. Drama um eine arbeitstätige Mutter und ihr schwangeres Kindermädchen, das zum Thriller mutiert. Hm. Ist das ein deutscher Film von Christian Zybert? Wahrscheinlich. Dope läuft noch an. Den hatte ja die Kate schon in der Sneak Preview gesehen. Und ich habe schon eine WhatsApp-Nachricht bekommen von den Leinwandperlen. Der eine hat das auch in der Sneak gesehen. Also wird wahrscheinlich die nächste Folge der Leinwandperlen sich um dieses Thema Dope drehen. Willst du noch was dazu sagen, Kate?
Der war
ganz okay.
Der war ganz gut. Ja, ja.
Dann startet noch Uns geht es gut, ein Außenseiter-Drama, auch wieder ein deutsches Drama. Ein türkischer Film, Didimin Fizi, mit Meltem Botzeflu. Ich gucke gleich mal, was der heißt.
Botzeflu.
Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und
aber ich glaube, die Filme laufen auch richtig gut. Zumindest war ich gestern in Neukölln im Kino, und da liefen halt drei verschiedene türkische Filme. Mhm. Und entsprechend auch das Kino, also das Foyer voll, und die Leute sind doch alle in diese Filme reingestürmt. Also
so ein Kino haben wir bei uns in Stuttgart auch.
Ja, also die finden ihr Publikum.
Ja. Alle, ja, ja, das ist total beliebt.
Der Titel heißt Mein Großvater und basiert auf einer sehr erfolgreichen gleichnamigen Fernsehshow in Türkei.
Ja,
Siehst du mal, wieder was gelernt hier, unseren Bildungsauftrag erfüllt. Und ach ja, ich muss noch einen Namen nachliefern. Ich hatte doch vorhin gesagt, ein Deutscher spielt noch mit. Und zwar heißt der Sebastian Koch. Der spielt bei Bridge of Spies noch mit. Und zwar spielt der von der DDR-Polizei denjenigen, der...
Ein Kontaktmann, oder?
Nee, der quasi den Studenten in seiner Obhut hat, der dafür verantwortlich ist. Und Tom Hanks will ja quasi seinen einen Spion, den er hat, gegen zwei Leute tauschen und will da die Russen und die DDR-Behörden ein bisschen gegeneinander ausspielen und will quasi den Austausch gleichzeitig machen. Mhm. Genau. Alan Alda spielt auch noch mit von MASH, falls ihn noch jemand kennt. Jo, das waren so die Filmstarts. Ich glaube, Hateful Eight wird wahrscheinlich alles überschatten, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Na gut, aber die 3 Stunden muss man sich dann noch erstmal geben wollen.
Ach, da gibt es bestimmt viele, die das machen. Nehme ich zumindest mal an. Denke doch. Also die Tarantino-Filme, die waren doch immer eigentlich ganz gut.
Tarantino.
Was ist?
Ich liebe Tarantino-Filme.
Absolut.
Ja, kommen wir mal zu den Kommentaren. Da gab es ja ein bisschen einiges. Der Nitram Red hat sich mal wieder gemeldet. Der hört jetzt gerade ältere Folgen nach. Jetzt muss ich erst mal gucken, welche Folge das war. Das war die zu The Gift. Vielen Dank für die Grüße nach Berlin. Ja, Berlin, da ziehen sie jetzt irgendwie alle hin.
Yay.
Er ist etwas hinten dran mit dem Hören. Ach genau, das war das, wo ich den Staatsbürgerkunde-Podcast empfohlen habe. Auch für den Chris, der ja sich auch mit dieser Geschichte und so weiter, kann er mal nachhören. Mhm. Dann hatten wir, das war zur Colonia Dignidad, da hatten wir einen längeren Beitrag von Martin, den kennt ja Luisa auch.
Ja, guter Freund.
Schöne Grüße, Martin, in die Leitcinemas in Halle. Jetzt bringe ich den Titel sogar richtig rüber. Ich bin immer irgendwie bei Lichtspielhaus oder sowas. Der hat einen Kommentar geschrieben zu Colonia Dignidad, was ihm da aufgefallen ist. Das sind aber ein paar spoilerbehaftete Fehler, die ihm aufgefallen sind. Deswegen werde ich es jetzt mal nicht vortragen. Also wer Colonia Dignidad schon gesehen hat und vielleicht mal gucken will, was ihm da so aufgefallen ist. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch, die Fehler. Das ist halt so, ja.
Ich habe ja noch drauf geantwortet und habe versucht, die Fehler zu erklären.
Ja, ich fand es nicht so dramatisch. Also
jeder Film hat irgendwo mal einen Logikfehler.
Ja, das geht noch. Das geht noch halbwegs. Und es war doch noch was hier mit dem Star Wars. Jetzt muss ich mal ein bisschen runterscrollen.
Oh Gott.
Den längeren, wo wir gespoilert haben, der Kommentar.
Ja, ist mir irre unangenehm, weil ich kann ja schon mal vorweg sagen, ist ein Arbeitskollege von mir, ja, der ganz aufgeregt zu mir ins Zimmer kam und meint, oh, ich habe dich in meinem Podcast gehört. So, was? Ja, der Jahresrückblick vom Kinocast. Ich habe dich da gehört. Und dann fing er an zu erzählen und kam dann irgendwann auf das Thema Star Wars, weil er den halt auch gesehen hatte jetzt vor ein paar Tagen und regte sich in einer Tour auf und ich wusste gar nicht, wovon er redet. Und ich so, ja, dann schreib doch mal einen Kommentar. Und dann hat er das gemacht, augenscheinlich.
In dem Sinne, schöne Grüße an den Peter. Ich will es jetzt nicht nochmal vorlesen, weil da auch... Ja, kritisiert uns ja, dass wir da so ein bisschen, was heißt ein bisschen, dass wir da gespoilert haben, weil wir so ein bisschen spaßig gesagt haben, wer nicht stirbt, ja, und dadurch, dass wir gesagt haben, wer nicht stirbt, haben wir natürlich schon vorweggenommen, wer nicht stirbt, ja, und das ist natürlich auch ein Spoiler, wenn man sagt, wer nicht stirbt, weil, das nehmen wir uns gern zu Herzen, da wird es in Zukunft weniger lustig, weil, ich sehe es mal so, der hatte ich irgendwo eigentlich reingeschrieben, dass wir spoilerfrei sind oder so, ich weiß nicht, es ist halt so, der Podcast war eigentlich auch in die gerichtet, die es schon gesehen haben, den Star Wars Film, ich habe es selber ja auch so gemacht, ich habe mir vorher wirklich nichts angehört, ich meine, bei mir war es so, wir waren ja zur Mitternachtspremiere, aber selbst ich habe von vielen schon Nachrichten bekommen und Blogartikel wurden gepostet auf Twitter, die irgendwie schon 1-2 Tage eher das als Pressevorführung in den USA hatten. Ich habe ganz bewusst das überhaupt nicht gelesen, weil gerade bei solchen Filmen, wo man weiß, hey, da ist J.J. Abrams, da kann alles passieren.
Ja.
apropos hier, bei dem einen Film hat einer von Lost mitgespielt, ne? Bei
Gänsehaut.
Bei Gänsehaut, ja.
Welcher?
Der Hauptdarsteller, der Sohn, ist Lost, der Sohn vom Jack.
Genau.
Ja.
Genau. wenn wir wieder Querverweis haben. Man muss in jeder Sendung mindestens einmal Lost erwähnen. genau, und ja, deswegen am besten hört halt solche Podcasts dann vorher gar nicht an. Ich meine, bei den Sneak-Podcasts versuchen wir es halt, da können wir es halt nicht ändern. Das ist halt dann, die kriegen wir halt schon immer ein bisschen eher, ne? Jo. Peter, wir werden uns das zu Herzen nehmen. Höre uns bitte weiter und du wirst dich freuen. Heute war ja Luise wieder mit dabei. Die kann es ja zur Not einbremsen, wenn das hier in eine falsche Richtung geht. Jo.
Nee, sonst hat er auch immer in höchsten Tönen gelobt. Das war, glaube ich, nur diese eine Folge
dann
und Star Wars.
Bitte
und
auch mal Lob hier, Peter. Nicht nur mit Kritik können wir sehr schlecht umgehen hier. Wir hätten gern mal Lob. Nee, Spaß beiseite. Ist natürlich alles gern gesehen und gehört hier. Jo, wenn ihr beiden dann nichts mehr habt, dann werden wir mal langsam. Die Bundesliga fängt nämlich wieder an. Und
das Trikot anziehen.
Trikot anziehen, zu Hause, ja. die Luise noch nicht, die ist erst morgen dran. Aber
ich bin entspannt.
Ich guck mal nach, was so mittlerweile bei Amazon bestellt worden ist hier seit der letzten Sendung. Und jetzt ist die Seite offen. Ein Reiseadapter hat jemand bestellt, ein Universal-Reiseadapter, wo man hier so verschiedene Steckdosen für die ganze Welt. Dann viel Spaß auf deiner Weltreise. Dann ein, was ist das? Ein Funkempfänger-Sendemodul. Wofür soll denn das sein? Muss ich mir mal aufrufen. Wireless Transmitter Modul Einbrecheralarm. Ah, Modular Burglar Alarm for Raspberry Pi. Okay.
Kleine Gegend. Wer auch immer es bestellt hat.
Das war's zu den Bestellungen. Und bei Flatter, wie gesagt, da sehe ich irgendwie nicht durch, wenn ihr da flattert. Und sonst PayPal ist nichts reingekommen. Jo. Vielen Dank für alle, die sich da beteiligt haben. Wenn ihr uns was zugutekommen lassen wollt, dann klickt einfach die Amazon-Links auf kinocast.net. Irgendeinen, also da sind verschiedene. Ein rechts in der Leiste was drin und zum anderen unter jedem Beitrag sind irgendwelche Filmempfehlungen. Wenn ihr da was klickt und von dort aus dann euren Einkauf startet, dann gibt's eine kleine Provision für uns. Jo, liebe Damen, dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Viele Grüße nach Berlin und viele Grüße hier um die Ecke zu Kate. Jo, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und guckt viele. Achso, warte, Moment, eine Frage noch. Luise, wolltest du nicht Creed gucken?
Ich habe Creed geguckt, ja, gestern. Ja, eben. Natürlich.
Genau, wenn schon mal jemand auch noch einen Film geguckt hat, den ich geguckt habe, fandst du den auch so gut wie ich?
Ich fand den super, also richtig gut. Hat auch wirklich so das Flair vom ersten Rocky-Film halt so wirklich wieder reingeholt. Ich fand den echt toll. Und Sly, Gott, der hat echt gut gespielt. Und halt auch nicht nur so eindimensional, sondern er hat echt Tiefe reingebracht. Ich war mega überrascht.
Genau, vor allem so auch so lustige Szenen, so ja, es ist in der Cloud, was?
Ja, genau. Also, und halt auch die Boxszenen fand ich halt auch im Ring alles so, es war ja nicht viel, aber das was war auch extrem intensiv und schon ähnlich wie bei Southpaw halt, alles was so im Ring passiert, als wäre man halt wirklich so dabei. Also richtig gut gefilmt, ich war echt sehr angenehm überrascht und sehr angetan vom Film.
Cool, na, also nochmal Empfehlung für Creed, auch aus weiblichem Munde. Nicht, dass alle nur denken, ja, der Typ hier, klar, dass der Boxen und so.
Unbedingt.
Ja. Nee, aber es ist echt, also hat mich sehr überrascht. Das war wirklich von denen, die ich jetzt so ein bisschen in der Oscar-Vorbereitung, ich wusste ja nicht, dass er nicht nominiert. Er ist ja, glaube ich, für nichts nominiert. Aber Golden Globe hat er ja gewonnen. Deswegen hatte ich gedacht, dass er eventuell da auch nominiert wird. Und hatte, doch, Sylvester Stallone, Best
Sly
Supporting
ist nominiert,
Actor.
Na klar,
okay.
Der spekuliert auf den Oscar.
Aber also guck den an. Creed, unbedingt gucken. Wenn es geht, im Original. Am besten Omu, weil das Genuschel von Sylvester Stallone kriegt man manchmal nicht gut mit. Nur so als Tipp.
Synchronisiert also, geht aber auch. Geht ich habe gestern halt auch auf Deutsch geguckt.
Okay, angucken. So, und dann sagen wir tschüss, bis nächste Woche oder bis irgendwann.
Bis irgendwann, tschüss.
Macht's gut, tschüss, bis nächste Woche.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Ihre Schwester ist in den Aokigahara-Wald gegangen. Dort gehen verzweifelte Menschen hin, um Selbstmord zu begehen.
Was? Ich suche meine Schwester.
Ich kann dich da nicht allein reingehen lassen.
Oh mein Gott, das ist ihr Zelt. Zelt!
Sie dürfen nicht über Nacht bleiben.
Ich gehe nicht ohne meine Schwester. Zelt!
Nachts sehen Menschen schlimme Dinge. Du drehst langsam durch.
Ihr seid nicht ich!
Das wird langsam zur Normalität, dass ich hier mit mindestens zwei Frauen podcaste. Das ist sehr angenehm für mich.
Kannst mal sehen.
Der Chris würde jetzt sagen, eine Dorne an zwei Rosen.
Oh.
Irgendwie so.
Poetisch hier.
Sehr poetisch. Ja. Aber ihr habt ja jetzt Kevin, jetzt aufwärts.
Die Dönerläden freuen sich hier in der Region. Ich weiß, worauf sich der Großkreuz da einlässt. Ich warte noch auf so ein Interview, wie das, was damals Thorsten Legert gegeben hat, als er da irgendwie nach Stuttgart sollte, wo er gesagt hat, ja, Spätzle, weiß ich noch nicht, ob mir das schmeckt, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel.
Scheiße.
Ich warte noch auf so ein Zitat vom Großkreuz in der Art.
Geiler Typ.
Ja, jetzt ist er ja im Dschungelcamp, ne?
Ja, ja.
Oh, Mann.
Wer ist im Dschungelcamp?
Der Legert.
Der Legert.
Ja, im Dschungel sind sie schon. Nicht. Im Dschungel sind sie ja schon, ne? Aber
nein, das ist ja alles in Potsdam im Tropical Island.
Da, oder da, wo sie Big Brother gedreht haben.
Ja, stimmt. Ich bin in Wusterhausen, alles bei uns um die Ecke.
Ja, der Dr. Bob ist übrigens gar kein Doktor, ne?
Richtig, ja, und der ist noch nicht mal Australier.
Und Dr. Dreh auch nicht und Dr. Motte auch nicht.
Und Dr. Sommer.
Zu Frau.
So, jetzt haben wir was für die Outtakes hier.